von rosa farbenen, von gelben und von weißen Strahlen, auch von blauen. Wir wünschen euch einen schönen guten Tag und bitten euch, eure Fragen an uns zu richten, damit wir euch dienen können.
Wir grüßen euch auch und freuen uns, an diesem schönen Sommertag hier zu sein und euch Fragen stellen zu dürfen. Und das heutige Thema ist oder sind die Ahnen. Und zwar wollen wir wissen, welchen Einfluss Ahnen auf unser Leben haben. Wir hätten gerne einen Fließtext dazu.
Einen Moment bitte. Ihr seid als Menschen in der Situation, wenn ihr euch ein Bild vergegenwärtigen wollt, dass ihr ein buntes, lichtdurchflutetes Wesen seid mit einer bunten Aura und steht mitten im Leben und hinter euch in eurem Rücken sind ausgegraut, geschlechterspezifisch sortiert, alle vergangenen Inkarnationen verschiedener Menschen, verschiedener Individuen und Seelen, die eine bestimmte Einheit hervorbringen wollen bezüglich eines bestimmten karmischen Themas. So möchten wir euch mitteilen, dass ihr nicht in der Situation seid, ausführen zu müssen, was euch vorgegeben wurde, so wie ihr es vermutet habt, schon einmal an diesem Tag, sondern ihr seid gerne bereit, immer an die erste Stelle dieser langen Reihe, dieser langen Schlange zu stehen, um dann einen Schritt weiter in der Evolution dieser einen Thematik zu gehen. Ihr seid also in der Situation, beispielsweise als eine Frau, einen bestimmten Evolutionsgedanken des weiblichen Seins in den Inkarnationen zu verfolgen und vervollständigen, zu evolutionieren, um dann immer einen Schritt weiter nach vorne zu gehen. Das könnt ihr beispielsweise tun, indem ihr bestimmte Sachverhalte des Weiblichseins entwickelt und dann in eine Ahnenreihe hinein inkarniert, wo beispielsweise dieses Thema, beispielsweise Missbrauch, beispielsweise Verantwortung übernehmen und so weiter für weibliches Verhalten steht, sodass ihr diese Ahnenreihe mit eurer Inkarnation um einen Lichtpunkt an vorderster Stelle nach vorne bringt, um dann in dieser Inkarnation zu diesem Thema passend zum Seelenplan der eigenen karmischen Aufgabe eine Erfahrung zu bewältigen, um dann entweder selbst wieder erneut die eigene Inkarnation in einer eigenen weiteren Inkarnation die Reihe wieder fortzusetzen, das heißt das eigene Kind oder das eigene Enkelkind oder Urenkelkind zu werden. Oder es bedeutet, in einer anderen Ahnenreihe wieder zu inkarnieren, um entweder diese Erkenntnisse dort voranzustellen oder neue Erfahrungen bezüglich dieser Ahnenreihe zu gestalten. Ihr habt auch die Möglichkeit, zu einer bestimmten Thematik diesen Weg zu gehen. Ihr habt also die Möglichkeit, wenn ihr beispielsweise Forscher sein wollt zu bestimmten Themen, bestimmte Dinge entdecken wollt, bestimmtes entwickeln wollt, in jenen Ahnenreihen an vorderster Stelle als neuestes, jüngstes Mitglied zu inkarnieren, um die Erkenntnisse und Errungenschaften dieser Ahnenreihe aufzunehmen auf der karmisch-genetischen Ebene und der Erfahrungsebene des Systems, des morphischen Feldes und habt dann die Möglichkeit, eure eigenen karmischen Erfahrungen dieser Gruppe zur Verfügung zu stellen und auch von dieser Gruppe zu profitieren, um dann wieder zu der Thematik, einer Sachthematik in einer anderen Ahnenreihe wieder zu inkarnieren. Ist das etwas, was ihr grundsätzlich verstanden habt? So könnt ihr euch Ahnenreihen als Informationsröhren vorstellen, die ihr allerdings geschlechterspezifisch so aufnehmen müsst. Es ist nicht möglich, als männliches Wesen diese Informationsröhre in sich aufzunehmen, den Strom, die Flut der Informationen und dieser evolutionären Bewegung in sich aufzunehmen, an einer vordersten Reihe einer weiblichen Ahnenreihe. Ihr seid gezwungen, als Mann, als inkarniertes männliches Wesen einer männlichen Ahnenreihe voranzustehen und als weibliches inkarniertes Wesen einer weiblichen Ahnenreihe voranzustehen. So habt ihr, es ist eine Sache elektromagnetischer Übertragungsmöglichkeiten im Sinne der DNA-Informationsstrukturen, weibliche Impulsaufnahme und männliche Impulsaufnahme und Abgabe auf diese Weise aufzunehmen. Ist das etwas, verehrte Seelen, was ihr grundsätzlich verstanden habt? Ihr seid also in der Situation, Erfüllungsgehilfen eines bestimmten Sachverhaltes zu sein. Entweder Erfüllungsgehilfen beispielsweise aus dem Ausstieg der Versklavung in einer bestimmten Ahnenreihe zu sein, weil es auch zu eurem Seelenbild passt. Oder ihr seid beispielsweise Erfüllungsgehilfe der Entwicklung physikalischer Erkenntnisse zur Erweiterung des Bewusstseins, weil es auch zu eurem Seelenplan und eurer Seelenlandschaft passt. Und ihr seid dann aufgefordert, so zu inkarnieren, dass ihr entweder die männliche oder die weibliche Linie bedient. Habt ihr das verstanden und habt ihr weitere Fragen?
Das verstanden worden?
Ja.
Habt ihr weitere Fragen oder wünscht ihr von unserer Seite eine weitere Information?
Weitere Information.
So seid ihr also in einer Inkarnation, um beispielsweise eurer Fähigkeit Rechnung zu tragen. Beispielsweise seid ihr ein musischer Mensch und seid dann in der Aufgabe, mit der musischen Fähigkeit einer Ahnenreihe zu dienen, indem ihr musisches Gedankengut hervorbringt. Das heißt nicht, dass es besonders wichtig wäre für diese Ahnenreihe, dass irgendwann einmal ein vorderstes Mitglied besonders gut Klavier spielen kann. Es bedeutet, dass die Entwicklung des absoluten Gehöres, das ihr braucht, um eine musikalische Idealisierung voranzutreiben, benötigt ihr die Öffnung und Entwicklung des neunten Chakras eures Feldes, eures elektromagnetischen Feldes, das ihr Aura nennt, so dass ihr das neunte Chakra zu entwickeln habt. Das neunte Chakra zu entwickeln bedeutet aber, dass ihr sehr viele Vorarbeit zu leisten habt, was die Erlösung eurer anderen Chakrenthemen bedeutet. Ihr seid nicht in der Lage, eine jenseits des Kronenchakras geortete beziehungsweise in der Peripherie dieses Raumes geortete Struktur zu aktivieren, ohne zugleich eine Aktivierung der darunter liegenden Chakren und Informationssysteme zu erwirken. Würdet ihr euch mit der Bewusstseinserweiterung des dritten Auges, des Kronenchakras und des neunten Chakras hinaus, des achten und neunten Chakras hinaus bewegen, würdet ihr sehr starke Hörschwingung in eurem gesamten System erleben und alle karmischen Erinnerungen, die nicht in Harmonie in euch hinterlegt sind, in eurer DNA, in allen Zellen, in eurem Bewusstsein, in eurem Gedanken- und emotionalen Feld, würdet ihr dann mit in ein höherschwingendes Niveau bringen und alles, was dort nicht in Harmonie ist, in Erinnerung rufen, sodass ihr vielleicht ein begnadeter Musiker oder eine begnadete Musikerin sein könntet, würdet ihr nicht sehr unter all den emotionalen Bedingungen und mentalen Glaubenssätzen noch ein bisschen zu knabbern haben, bis ihr wirklich euch befreit habt und diesen Weg gehen könnt. sodass ihr, um bei dem Beispiel zu bleiben, die musische Vervollständigung, Vollendung und Idealisierung einer Ahnenreihe voranzutreiben, ihr auch gleichzeitig die Aufgabe habt, alle karmischen Altlasten, die ihr selbst, und es ist kein Wort, das wir gerne benutzen, es ist das Wort, das aus eurem Vokabular stammt, denn es sind Erfahrungen, die hochgeschätzte Erfahrungen sind aus unserer Sicht, alle hochgeschätzten Erfahrungen der vergangenen karmischen Imprints, die ihr mit euch tragt, gleichzeitig mit aufzuarbeiten, sodass einige Leben gelebt werden müssen oder ein schwieriges Leben gelebt werden muss, um diese Themen auch in Resonanz mit den von uns so bezeichneten ausgegrauten Ahnen, die hinter euch stehen, mit transformiert, sodass ihr beispielsweise Armut, die mit diesem Thema zusammenhängt, denn in der Vergangenheit musische Berufe sehr häufig mit Armut einhergegangen sind, sehr häufig mit dem in der Vergangenheit so betrachteten Mangel an Männlichkeit bei Männern beispielsweise einherging, denn der Barde ist kein Krieger, ist kein Soldat, ist nicht im Feld und ist ein Schöngeist gewesen, der mit bestimmten mit einer Bewertung diesbezüglich zu rechnen hatte. All diese Dinge sind zu bearbeiten und sind in Resonanz mit der Ahnenreihe und den ähnlichen Erfahrungen der anderen Inkarnationen mit aufzulösen, um dann das neunte Chakra, die höheren Ebenen zu entwickeln, in eine höher schwingende, energetische, harmonische Struktur hinein münden zu können, um dann der Musiker zu werden, der ihr werden wollt und sollt, auf Seelenebene. Sodass ihr durchaus, um dies zu erfüllen, einige Male in der gleichen Ahnenreihe inkarnieren könnt oder vielleicht müsst oder in sehr ähnlichen Ahnenreihen inkarniert, um dann dieser Erfahrung Rechnung zu tragen und dann das musisch geniale Wesen irgendwann einmal souverän und souverän leben zu können und dann eine Koryphäe in dieser Sache zu sein und die Ahnenreihe zu diesem Thema erlöst zu haben. Und auf diesem Weg seid ihr vielleicht ein begnadeter, virtuoser Komponist, doch ihr habt vielleicht nicht die Möglichkeit, es zu leben, eurer Sehnsucht zu folgen, seid nicht erfolgreich in eurem Beruf und seid wieder vielleicht mit den alten Bewertungen konfrontiert und so weiter und so weiter, seid in der Situation, mit anderen Menschen in Zusammenhang gebracht zu werden, in Beziehung treten zu müssen, um diese karmische Aufgabe zu erlösen, um karmische Verstrickungen und Verflechtungen zu lösen, sodass es ein wirkliches Wirrwarr sein kann, bis ihr irgendwann einmal in dieser Ahnenreihe als Leuchtpunkt vorangeht und ein wirkliches Musikgenie seid und der Ahnenreihe Rechnung getragen habt. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Mhm. Ja. Habt ihr weitere Fragen?
Wenn man sich das so vorstellt, also zum Beispiel eine weibliche Ahnenreihe von der Urgroßmutter bis zu der Urenkelin, dann ist das ja wie eine Geschichte, die erzählt wird, also eine Entwicklung, die weitergeht. Und ist das dann immer das gleiche Thema, das behandelt wird, oder ändert sich dieses Thema mit der Zeit?
Es ist ein Beispiel eines Themas einer Ahnenreihe, die in der Tat viele Themen tragen kann. Mhm. Es ist möglich, dass das Thema Armut, Kriegserfahrung, Misshandlung, Missbrauch und Leibeigenschaft bzw. Abgabe von Verantwortung in einer Ahnenreihe durchaus gleichzeitig gelebt werden kann. Mhm. Und verschiedene inkarnierte Seelen dieser Ahnenreihe bei der Evolution und bei der Erweiterung und Erlösung dieser Vielschichtigkeit behilflich sind. Es ist auch möglich, dass es einen Superspezialisten auf der Seelenebene gibt zu dieser Kombination von Schwierigkeiten, der sich dann bereit erklärt, in einem anstrengenden Leben alles auf sich zu nehmen. Mhm. Es ist keine pauschale Antwort möglich, denn die Pläne sind sehr vielschichtig und häufig geschieht es, dass durch Einwirken von Menschen ein Seelenplan aus dem Takt gerät, beispielsweise durch eine Entscheidung von Eltern nach einer Zeugung ein Kind nicht auf die Welt kommen zu lassen oder eine bestimmte Zeitverzögerung, die dann zu einer Unmöglichkeit führt, den eigentlich harmonischen Ablauf einer bestimmten Planung so fortzusetzen.
Was ich meinte war, wenn man jetzt das Thema zum Beispiel Versklavung nimmt, dann ist das ja vielleicht mit irgendeinem Glied aus dieser Ahnenreihe einmal so weit entwickelt, dass man sich befreit hat aus der Versklavung. Wird das dann trotzdem in der Familie fortgesetzt oder kommt dann ein anderes Thema, was in den Mittelpunkt geht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Harmonisierte Situationen sind stets ganz gleich, worüber ihr euch Gedanken macht. Und da können wir gemeinsam weit von dem Thema der Ahnenreihen wegdenken und blicken, sind stets Situationen, die für euch im allgemeinen Pool der karmischen Erfahrungen in eine Einheit zurückfließen und nicht mehr als isolierte Erfahrung erkennbar sind, sodass in eurem Beispiel das Thema Versklavung keine Rolle mehr spielen würde und die Ahnenreihe sich um weitere Themen kümmern würde. Mhm. Ist das die Antwort auf eure Frage? Habt ihr weitere Fragen?
Was ist, wenn so eine Ahnenreihe endet? Hat das eine bestimmte Bedeutung?
Es ist eine Frage, die wir nicht verstehen.
Also wenn es halt von der Urgroßmutter über Mutter, Großmutter, Mutter und nur eine Tochter gibt, die keine Kinder mehr hat.
Einen Moment bitte. Es ist keine Möglichkeit, eine Ahnenreihe zu enden zu lassen. Es ist die Möglichkeit, dass in eurem Beispiel eine Thematik von der männlichen Seite aufgegriffen wird und dann über eine Wegbiegung, so könntet ihr es euch optisch vorstellen, weitergelebt wird auf einer männlichen Ebene, sodass sehr häufig diese Wahl der Entscheidung eine Ahnenreihe auf diese Weise zu vermännlichen oder zu verweiblichen, doch es wird sich in den meisten Fällen um eine Vermännlichung handeln, eine sehr gewollte Entscheidung ist, auf Seelenebene.
Mhm. Hat es auch was mit dem Thema, mit einem Thema zu tun, das abgeschlossen ist, oder?
Oder auf andere Weise weitergelebt und erfahren werden soll. Mhm.
Ich hätte jetzt eine Frage, und zwar, inwieweit haben die Ahnen während eines gelebten Lebens noch Einfluss auf die Nachkommen, die im System welchen Plan auch immer oder welches Thema auch immer bearbeiten? Wird da während dem Leben noch Einfluss genommen?
Wenn ihr uns fragt danach, während eines gelebten Lebens, meint ihr während der lebenden Ahnen oder lebenden Nachkommen?
Während des Lebens der Nachkommen.
Auf einer besonderen Bühne, so könntet ihr es betrachten, läuft das Programm der Inkarnationsentscheidungen. Es ist stets eine Ebene, die für alle Menschen und Tiere gleich ist. Eine Ebene, wo ihr zwischen den physischen Inkarnationen hinaufgezogen oder hinaus oder hineingezogen werdet, um dort zu erkennen, was ihr gelebt habt, was ihr erkannt habt und wo ihr nicht verstanden habt, um dann einen energetischen Ausgleich, eine Schulung zu erhalten, eine nach langer Krankheit oder Verunfallung beispielsweise eine energetische Harmonisierung des Feldes erhaltet, um wieder beispielsweise lebensfähig inkarnieren zu können, auf energetischer Ebene nur noch Erinnerungen der alten Verletzungen tragt, die dann noch weiter auszugleichen wären und wo ihr in einer Art Camp, so könnt ihr es nennen, für eine Weile beschult seid, euch trefft mit anderen Seelen, die ihr kennt, aus verschiedenen Leben. Und ihr inkarniert stets mit einer gleichen Gruppe gemeinsam immer wieder neu hinein in verschiedene Ahnenreihen und begegnet euch stets immer wieder, nicht in jedem Leben, doch immer wieder in spätestens 5, manchmal maximal 11 Inkarnationen, nach der 11. Inkarnation, wenn die gemeinsame Erfahrung zu belastend oder zu intensiv gewesen ist. So seid ihr also normalerweise in jeder oder in jeder zweiten, dritten bis fünften Inkarnation mit den gleichen Seelen wieder beieinander, um eure Erfahrungen miteinander zu teilen und euch zu evolutionieren. Auf dieser Plattform, von der wir gesprochen haben als ein Camp, findet eine Lenkung statt, die ihr mit einem großen Teil eures Nicht-Tagsbewusstseins, doch eures Seelenbewusstseins belebt zu allen Zeiten. Auch jetzt, da ihr hier sitzt auf diesem Stuhl und mit uns sprecht, seid ihr verankert und eingeklinkt in diese Ebene, wo ihr den Überblick habt auf verschiedene Inkarnationen. Wenn ihr also beispielsweise desinkarniert, so wird euer langer Arm sich in die Inkarnation der eurer Hinterbliebenen noch hinein erstrecken. Ihr werdet dort noch Schutzfunktionen und Organisationsstrukturen vollbringen. Ihr werdet dort noch energetische Stütz- oder Störfunktionen ausüben, je nach eurer Aufgabe, um den Clan am Laufen zu halten, selbst wenn ihr wieder inkarniert seid, sodass ihr, wenn ihr in einem physischen Leben inkarniert seid, in verschiedene Leben der Vergangenheit hineingreift, die noch mit euren Resonanzen aktuell gesteuert werden sollen. Ist das die Antwort auf eure Frage?
Ja, ich muss das erstmal verdauen, also ich muss es umsetzen. Also ich glaube in etwa die Richtung, in die das geht.
Würdet ihr bitte den konkreten Punkt eurer Frage noch einmal wiederholen?
Ja, also der konkrete Punkt ist, wenn ich jetzt hier inkarniert bin und hier lebe, dass eben Seelen oder Wesenheiten oder Energien, die vor mir da waren, wirklich aktiven Einfluss haben auf mein jetziges Leben und auch Dinge tun, die ich in dem Moment nicht will, mich aber irgendwie ja, fernsteuern, so möchte ich es fast sagen. Und ich das aber dann merke und sage, ich tue jetzt gerade was, was ich gar nicht will. Und da wollte ich eben wissen, ob das die Ahnen sind, die da Macht haben oder ob es da noch andere Energien geben, die ständig mein Leben in der einen oder anderen Art beeinflussen oder ob, ja, also auch von der Richtung her, ob die Ahnen da mehr Möglichkeiten haben, stärkere Möglichkeiten als andere Energien aus dem Umfeld.
Es ist da die Frage, die impliziert, dass ihr euch als Opfer wähnt einer Macht, die euch gängeln möchte. So ist es nicht. Wie wir euch mitgeteilt haben, gibt es eine Ebene, in die ihr eingeklinkt seid, stets, solange ihr in einem Inkarnationszyklus auf einem Planeten seid, im Beispiel der Erde, wo ihr lebt, wo ihr stets eingeklinkt seid, eine fünf- bis sechsdimensionale Ebene, von wo aus ihr in Absprache, auch während ihr inkarniert seid, mit Seelen, die beispielsweise für euer jetziges Leben scheinbar offensichtlich gestorben sind, wie ihr es nennt, doch auf dieser Ebene mit euch im Dialog sind und ihr Absprachen trefft und in eurem jetzigen physischen Dasein gewisse Beeinflussungen wahrnimmt, die nicht ohne eure Zustimmung geschehen können. Alleine die Ich-Kraft des Menschen ist in der Lage, im Widerstand zu sein, ist in der Lage, sich vor einer Entwicklung zu sträuben beispielsweise, oder es gehört zum Plan, in einer widerständischen Haltung einen gewissen Weg zu gehen. Es ist keine einheitliche Antwort in dieser Sache möglich, denn der Widerstand hat viele Gründe, viele Gesichter und viele Auswirkungen auf einen Seelenweg oder auf eine kollektive Seelenerfahrung. Ihr seid nicht Opfer eines langen Armes ohne euer Zutun, doch ihr seid über diese Ebene wie durch ein Satellitenprogramm, so könnt ihr es nennen, miteinander vernetzt und seid dort euer eigenes Steuerelement, doch häufig habt ihr es im Tagbewusstsein vergessen. Habt ihr das verstanden?
Das habe ich verstanden.
Ist das die Antwort auf eure Frage?
Ja, ich wollte nur fragen, kann es sein, dass diese Energien der Ahnen immer dann aktiv werden, wenn mein Ich-Bewusstsein vom wie auch immer gearteten Plan abweicht?
Vor allem immer dann, bei allen Menschen und häufig auch beim Tier, wenn eine bestimmte Veränderung im Leben stattfindet, eine Weggabelung sich auftut oder eine emotionale oder mentale Erkenntnis stattfinden soll.
Okay, dann habe ich das jetzt so verstanden.
Und wie ihr schon hört, habt ihr die Aufgabe selbst herauszufinden, wann und was ihr zu entwickeln habt. Habt ihr weitere Fragen?
Habe ich das richtig verstanden? Bei der Ausarbeitung meines Seelenplanes wird der sozusagen mit den Ahnen ausgearbeitet, oder mache ich das allein?
Es ist stets ein Zusammenwirken vieler Kräfte, ein Zusammenwirken vieler systemischer Determinanten, die in den Evolutionen der Ahnenreihen und der eigenen Seelenpläne mit der Evolution der Menschheit, ihr nennt es auch häufig den Aufstieg, der mit einer Schwingungserhöhung dieser Zeit einhergeht, besonders einhergeht, zu einem harmonischen Gemeinfeld, einem harmonischen Miteinander, einem harmonischen morphischen Feld entstehen soll, denn ihr seid eine Einheit als eine Rasse Menschheit auf einem Heimatplaneten. Und so seid ihr mit den Ich-Vorstellungen daher ausgestattet, um den freien Willen zu benutzen, der ein Prüfstein für eure Hingabefähigkeit und die Möglichkeit der Getrenntheit aus der Einheit darstellt. Der freie Wille ist ein besonderes Kunstobjekt, eine besondere Kunstform, die der Mensch im Besonderen besitzt, um mit dem freien Willen die Möglichkeit besitzt, die Getrenntheit aufrecht zu erhalten. Die eigentliche Struktur des gesamten Feldes der Menschheit ist ein Ineinanderwirken der harmonischen Abläufe, auch wenn es euch nicht so erscheint. Und der freie Wille erzeugt das Gefühl der Getrenntheit und der Isolation und der Ichheit, die so nicht existiert. Es ist eine Illusion. Und dann, wenn alle Ströme in Harmonie zueinander stehen, hat die Rasse Menschheit gemeinsam eine Inklusion erschaffen, die dann wieder zu einem Gesamtbewusstsein geworden ist, so wie ihr einstmals gestartet seid. Habt ihr das verstanden? Mhm. Ist das die Antwort auf eure Frage?
Nicht ganz.
Ihr seid stets in einem gemeinsamen Entscheidungsprozess beteiligt. Ihr habt die Wahl zwischen verschiedenen Eltern, zwischen verschiedenen Wohnräumen beispielsweise. Ihr habt nicht die Wahl in der Aufgabe und ihr habt nicht die Wahl, was zu entwickeln ist, aber ihr habt die Wahl im Zeitpunkt beispielsweise. Ihr habt die Möglichkeit mitzuwirken und ein Leben des Ausruhens beispielsweise leben zu wollen. Ihr habt die Wahl, aus dem Leben zu scheiden, indem ihr euch selbst entleibt und so weiter. Doch im Großen und Ganzen, wenn ihr einen längeren Zeitplan betrachtet, einen größeren Zusammenhang betrachtet, habt ihr niemals die Wahl des Einzelnen. Ihr seid stets in einem gemeinsamen Miteinander, wo gewählt wird, welche Seele als Kind inkarniert durch ein Elternpaar, und dieses Kind hat die Möglichkeit zu wählen, wohin es inkarnieren möchte. Es gibt bestimmte Eckdaten im Leben, die mit bestimmten Signalen versehen sind. Beispielsweise, wenn ihr euch verliebt. Es ist ein Signal, wo ihr erkennt, mit dieser Person gilt es, eine Verbindung einzugehen, um eine bestimmte Erfahrung zu sammeln. Alleine der Ich-Wille macht daraus das, was ihr in Beziehungen lebt. Würdet ihr euch hingeben an das Zusammenfinden und an das Trennen und an die Erfahrungen, so würdet ihr kein Leid erleben. Das Leid entsteht durch den Glauben an den freien Willen und die Ich-Entscheidungen. Habt ihr das verstanden?
Ja.
Ist das die Antwort auf eure Frage?
Ja.
Habt ihr weitere Fragen?
Ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn ein Großelternteil stirbt oder auch ein Elternteil stirbt, kann es sein, dass durch diesen Tod in einem System plötzlich vermehrt Krankheiten auftreten, die vorher nicht, also die vielleicht angelegt waren, aber nicht aktiviert waren. Also kann man das so sagen, dass da was im System in Bewegung kommt, das sich dann durch Krankheiten ausdrückt?
Wir danken euch für diese Frage. Es ist eine Frage, die unseren Eingangstext an euch ein bisschen mehr vervollständigt. Denn wir haben davon berichtet, dass ihr, wenn ihr als Kind in eine Ahnenreihe hinein inkarniert, das vorderste Licht dieser Reihe seid, wenn ihr euch daran erinnert. Vorangehende Seelen aus dieser Ahnenreihe, besonders scheidende Seelen, so wie ihr es nennt, sterbende Menschen, sind in der Situation, in der Ahnenreihe jenem Nachfolger aus dem eigenen energetischen Pool, ihr nennt es Aura, Erfahrungen, das eigene karmische Feld, die eigene Akasha-Chronik, diesem Wesen eine Informationswelle weiterzugeben, die dann das Kind trägt. Also beispielsweise die Erfahrung einer, wie ihr es nennt, Krankheit, also eines Signals, das durch diese Ahnenreihe zu fließen hat, von Generation zu Generation, beziehungsweise das Thema, das Leben selbst beenden zu wollen, oder das Thema einer bestimmten Fähigkeit, ihr sprecht von Vererbung, so dass die Übergabe, die energetische Übergabe auch stattfindet, wenn keine physische Anwesenheit besteht. Also beispielsweise stirbt eine Großmutter und kurze Zeit später wird die Tochter schwanger, so ist es in einer übergroßen Zahl der Fälle die Situation, dass diese scheidende Großmutter aus ihrem Feld Dinge an das werdende Kind weitergibt. Und auf der Ebene der Gene nach einem bestimmten Dialog der Zellen auch eine optische Ähnlichkeit sehr häufig stattfindet. Manchmal ist es so, dass die scheidende Seele selbst als das eigene Enkelkind inkarniert. Und so ist es eine Weitergabe über die Auren in die karmischen Felder, die Auren der Folgegeneration hinein, um fortgetragen zu werden, was nicht erlöst wurde. Habt ihr das verstanden?
Ja.
Beziehungsweise um fortgetragen zu werden, was als Hilfe dient. Besondere Fähigkeiten. Und fortzutragen, was die Ahnenreihe zu entwickeln hat. Ist das die Antwort auf eure Frage?
Ja.
Wir danken euch.
Bitte. Ich hätte gleich noch eine Frage, und zwar, wenn mehrere Kinder des gleichen Geschlechts geboren werden, also einmal drei oder vier oder fünf Söhne in der Familie, wer trägt dann die Spitze? Der Jüngste? Weil ihr sprecht immer von, da ist diese Spitze, das Licht am Ende, also am Anfang.
Wenn ihr von eineigen Zwillingen sprecht, so wird es eine beispielsweise vierköpfige Spitze sein. Doch so ist es sehr einfach zu erkennen, dass es stets das vorderste Licht, der Kopf dieser Ahnenreihe, der zuletzt geborene Mensch ist.
Ja, okay, danke.
Wenn beispielsweise 4 eineiige Mehrlinge, Vierlinge auf die Welt kommen, so haben sich diese 4 Seelen entschieden, eine gemeinsame Auflösung eines bestimmten Themas gemeinsam mit vereinten Kräften, so könnte man es nennen, voranzutreiben. Beziehungsweise eine besondere Last auf 4 Schultern zu verteilen. Habt ihr das verstanden? Habt ihr weitere Fragen?
Ja. Ich habe mal gehört, dass es sehr viele Zwillingsseelen geben soll in den Körpern von vielen Frauen. Ist das wahr? Also in uns Menschen, dass das gar nicht so bekannt geworden ist?
Es ist ein häufiger Umstand, dass es Helfergemeinschaften gibt, die miteinander einen Weg in einen weiblichen Körper hineingehen, um eine Unterstützung zu sein, um dann zu desinkarnieren, aus dem Körper der Mutter wieder zu gehen, um der anderen Seele ein Weggeleit gegeben zu haben. Denn inkarnieren ist zunächst eine wunderbare Idee, doch auf dem Weg in die Schwere hinein, in die energetische Reduktion, ist es sehr häufig mit einem Zögern verbunden oder einer Angst, wieder in alte Schmerzen und Erfahrungen hineinzugleiten, so dass es Helferseelen und Seilschaften gibt. Ist das eure Frage?
Ja, genau. Und ich habe noch eine andere Frage. Die Geschichten, dass ein Kind sich mit dem Großvater, der sich entschieden hat zu gehen, verabreden kann. Ist das auch möglich, dass wir uns verabreden können?
Ihr verabredet euch stets. Mhm. Doch auf der Ebene, die wir als das Camp bezeichnet haben. Es gibt bewusste Seelen, die zu Lebzeiten Entscheidungen treffen und bewusst eine Desinkarnation und Neuinkarnation wählen. Oder aus dem Angebot der verschiedenen Entwicklungswege eine zu Lebzeiten wählen.
Haben Sie einen Hinweis für uns, wie man weitergegebene karmische Sachen in der Ahnenreihe am besten auflösen kann?
Zunächst einmal ist es wesentlich, dass ein Mensch erkennt, welche eigentliche Thematik hinter einer bestimmten Situation steckt und nicht in erster Linie eine so scheinbare unangenehme Situation einfach loshaben möchte. So wie der Schmerz eines Muskels beispielsweise sehr sinnvoll ist, da er den Menschen daran hindert, eine Bewegung zu tun bzw. unterstützt sie zu unterlassen, damit die Verletzung heilen kann. So ist ein Schmerz eine willkommene Situation, die in der Hingabe an diese Situation der Heilung Rechnung trägt. Ist das etwas, was ihr grundsätzlich versteht? So ist es auch mit karmischen Erfahrungen, die zunächst einmal sehr schwierig erscheinen und der Mensch möchte es als Seelenschmerz nicht haben. Doch es wäre wichtig für euch, euch stattdessen an die Erkenntnis zu wagen, was will das Leben mir stattdessen geben? Was kann ich entwickeln, wenn ich diese Situation lerne zu überwinden, lerne dort weiterzugehen, lerne mich zu entfalten und zu vertrauen, denn das ist stets der Hintergrund, in das Leben zu vertrauen, dass euch nichts geschieht, was ihr nicht selbst gewählt habt, selbst vorangetrieben habt und euch dorthin manövriert habt. Euch geschieht nur, was ihr auf einer bestimmten Ebene in Absprache mit anderen Wesen kreiert habt und was ihr im Leben für euch braucht, um erkennen zu können. Es ist wichtig für alle Menschen zu verstehen, dass jede Situation zu jeder Zeit mit Sinn geschieht und erkannt werden muss, um erlöst zu werden. Und dann werdet ihr stark sein, werdet ihr frei sein, werdet ihr weit sein, ein Bewusstsein entwickeln, das euch zu jeder Zeit am rechten Fleck, zu jeder Zeit am rechten Ort sein lässt. Habt ihr das verstanden?
Okay.
Ist das die Antwort auf eure Frage?
Ja.
Habt ihr weitere Fragen?
Ich habe noch eine Frage, und zwar, es heißt ja, am allerbesten geht es uns, wenn wir im Hier und Jetzt leben. Und so vom Gefühl her würde ich das auch so empfinden und auch so bestätigen. Und dann haben wir aber die Erfahrung gemacht, dass wenn wir nicht im Hier und Jetzt sind, sondern eher in die Vergangenheit abdriften, dass dann Beeinflussungen aus der Vergangenheit an Macht über unser momentanes Leben gewinnen. Ist das richtig?
Es ist, wenn ihr uns fragt, ob das richtig ist, so können wir euch bei einer derart geschlossenen Frage antworten, ja und nein. Eine erweiterte Antwort, wenn ihr es gestattet wäre, dass ihr der Illusion der Vergangenheit unterliegt als Mensch. Ihr seid in der Illusion gefangen, es gäbe ein Gestern, ein Heute und ein Morgen. In der Tat gibt es nur ein Jetzt, innerhalb dessen sich ein gewisses Kontinuum stattfindet, das so lang stattfindet, bis die Erfahrung der Getrenntheit wieder in den Pool dieser Ganzheit zurückgeflossen ist und nicht mehr als einzelne Erfahrung auszumachen wäre. Eine sehr schwierige Vorstellung für ein linear denkendes Wesen. Wenn ihr also davon ausgeht, dass ihr stets mit allem umgarnt seid, euch mit allem umflochten fühlt, auch mit jenen Seelen, die scheinbar in der Vergangenheit lebten und scheinbar aus der Vergangenheit zu euch schauen, so laden wir euch ein, euch ein Bild vorzustellen, einer gewissen verschiedener konzentrischer Kreise. Wenn ihr auf einen See blickt und es regnet, so erkennt ihr, dass die konzentrischen Kreise ein gleichzeitiges Muster sind, das dennoch in Bewegung ist, und ihr würdet niemals von einem vergangenen Regentropfen sprechen und einem künftigen Regentropfen. Es ist ein Fluss der Gewässer und gleichzeitig ein Verdunsten und ein Niederregnen, wenn ihr einen großen Zeitmaßstab ansetzt, sodass ihr immer in der gleichen Situation der elementaren Bewegungen seid. Ähnlich verhält es sich mit euren Inkarnationen. Ihr seid stets zugleich in einem Körper inkarniert und zugleich mit einem Teil eures Bewusstseins nicht und zugleich mit einem weiteren Teil eures Bewusstseins in einem anderen Leben wirkend, sodass ihr wie eine Krake mit vielen Armen gleichzeitig vieles bewirkt. Diese Nichtlinearität führt dazu, dass vieles gleichzeitig möglich ist und auch gleichzeitig aus kosmischen Gesetzmäßigkeiten nicht anders möglich sein kann, und ihr euch dann fixiert wie die sprichwörtliche Salzsäule, wenn ihr sozusagen zurückblickt, also einen Punkt fixiert, auf den ihr nur noch blickt und dort alle Ursachen wähnt, während weiterhin alles andere auf euch einwirkt und auch ihr auf alles andere einwirkt, sodass die Erstarrung und die Problematik dort entsteht, wo ihr einen Punkt fixiert, der in eurer Vorstellung der Vergangenheit angehört. Habt ihr das verstanden?
Ja. Da zu eurer Erläuterung hätte ich gleich noch eine Frage. Wenn ich also als vieldimensionales Wesen gleichzeitig an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Inkarnationen unterwegs bin, haben die dann wechselseitige Wirkungen, also beeinflussen die sich gegenseitig im Hier und Jetzt?
Unbedingt. Ihr seid ein hohes Selbst in Aktion mit vielen Seelenaspekten gleichzeitig inkarniert und gleichzeitig nicht inkarniert, sodass ihr als ein männlicher Teil inkarniert sein könnt und als ein weiblicher, trefft dann aufeinander, seid beglückt, wie ihr als Seelenduale harmoniert, und seid erschreckt, wie ihr euch gegenseitig selbst entleiden könnt in einem unglaublichen Hass, denn das Rechte schadet dem Linken und umgekehrt, als Yin und Yang Polarität, wenn ihr versteht, was wir meinen. Und so seid ihr als ein hohes Selbst vielschichtig inkarniert und dieses hohe Selbst besitzt wiederum ein hohes Selbst in höheren Dimensionen, das wiederum viele hohe Selbste in Aktion bedeutet mit noch mehr Seelenaspekten, sodass es eine Frage ist, von wo aus ihr eure Argumentation betrachtet. Wenn ihr als eine Person mit einem bestimmten Namen agiert, habt ihr die Illusion der Getrenntheit und glaubt, ein eigenes Haus mit einem eigenen Garten auf einem Fleckchen Erde zu besitzen und so weiter. Und wenn ihr ein bisschen weiter in die Peripherie hinausblickt, erkennt ihr, dass ihr ein hohes Selbst seid mit vielen Seelenaspekten und dass dieses hohe Selbst auf höherer Ebene wiederum eine noch größere Bewusstseinseinheit vieler anderer hoher Selbste bedeutet, sodass der Kragenkopf immer größer wird und die Kragenarme immer mehr und auch an den Kragenarmen kleine Kragen hängen und so weiter, bis ihr irgendwann einmal in der Quelle angelangt seid und eigentlich seid ihr Gott und euer Kopf sagt das, ohne dass das Herz versteht, was es meint. Habt ihr das verstanden?
Ja, gut verständlich. Stimmt es, dass wir keine Erleuchtung brauchen? Wir sind schon erleuchtet.
Würdet ihr uns bitte den Begriff der Erleuchtung
erklären? Ja, das ist die Schwierigkeit. Das heißt ja, man sollte so viele Inkarnationen und sich das Bewusstsein wieder, immer wieder erweitert, bis man bei Gott ist.
Es mischt sich eine Sagenwelt mit religiösen Vorstellungen und einer kosmisch-elektromagnetischen und physikalischen Gesetzmäßigkeiten in eurer Argumentation. Es ist eine Situation, dass ein Chakrenfeld eine bestimmte energetische Schwingung besitzt, die eine bestimmte Frequenz aussendet und ein bestimmtes Licht, so könntet ihr es nennen. Niedrigere Wellen, niedrigere Frequenzen erzeugen eine kleinere Lichtquelle als eine höhere Frequenz mit einer höheren Schwingung, sodass je mehr Schwingungskraft ein Körper besitzt, desto mehr Leuchtkraft dieser Körper aussendet, desto mehr Resonanzen angezogen werden und so weiter und so weiter. Sodass ein Leuchtkörper vor allem dann entsteht, wenn ihr ein vereintes Chakrenfeld besitzt. Das besitzt ihr dann, wenn ihr das Kronenchakra geöffnet habt und Herr und Meister bzw. Frau und Meisterin eurer Emotionen und Glaubenssätze seid. Und einen Blick über die karmischen Grundgesetze besitzt, sodass ihr vom hohen Selbst aus gesteuert lebt und nicht aus der Ichheit heraus. Habt ihr das verstanden?
Ja.
Möglicherweise ist das ein Grund für die Namenskreierung, Kreation, er leuchtet oder sie leuchtet. Oder es leuchtet. Eine Esleuchtung könnt ihr es nennen.
Die Ebene.
Ist das ein Sachverhalt, den ihr versteht?
Ja, schon.
Und wenn ihr uns fragt, wann ihr bei Gott seid, so ist es eine Antwort, die wir euch mit einer derartigen Fragestellung nicht geben können. Denn eine Bezeichnung, die ihr Gott nennt, ist belegt mit kulturgeschichtlichen Vorstellungen der Menschheit und es ist keine kosmische Entsprechung für eine Existenzform, die aus der Einheit der Null, der Nichtdimension, der Nulldimension, der Lichtbewegung, also des Seinszustandes, sich in der Minus- und Plus-geladenen, harmonisierten Neutralität heraus in einen Bewegungsimpuls der Rechtsabspaltung begibt, um Erfahrungen zu sammeln und das Gefühl der Getrenntheit und der Bewegungsabläufe vom Sein in das Werden entscheidet, beziehungsweise geschieht, um wieder zurückzufließen in das Sein, so wie es in jeder Nanosekunde aller Existenzen geschieht. Ein Aufspalten und Zurückfließen und so weiter, ein beständiger Impuls, der immer stets dem Sein die Handlung als Information in den Pool zurückfließt, sodass eine Handlung, die wieder zurückgeflossen ist und nicht auf dem Weg noch zu gehen ist, als eine als keine Erinnerung der Handlung in einem Seinszustand zurückgeflossen ist. Wenn alle karmischen Erfahrungen in Harmonie gebracht wurden, wird es keine Erinnerung an irgendeine Inkarnation mehr geben, so wie wenn es niemals ein Handeln und ein Inkarnieren gegeben hätte. Und das in allen kosmischen Existenzformen aller Universen. Und das ist nichts zeitlich Abgegrenztes in einem Zeitablauf. Es geschieht gleichzeitig jetzt. Gleichzeitig ist sowohl Nicht-Sein, gleichzeitig ist sowohl Sein und Nichthandlung und eine nicht beobachtbare Existenz existent wie eine beobachtbare Handlungsweise, die scheinbar einer Abfolge folgt. Wir haben euch nun vollends verwirrt.
Ja. Ihr habt es erkannt.
Es hört sich nie auf.
Beziehungsweise es beginnt niemals.
Es beginnt niemals. Und es hört nie auf.
Wenn ihr sagt, es gibt keine Erinnerung daran, heißt das, dass es auch keine Information darüber mehr gibt?
Nicht im Sinne der Speicherung der Nulldimension.
Gibt es in dem Sinne eine Fortentwicklung von einer Entstehung des Universums ins nächste hinein? Oder ist das immer wieder
so? Sehen wir, da Sie unsere Frage nicht verstanden haben. Wir wollten noch einmal gerne ein bisschen ausholen, wenn es euch wirklich interessiert und wir euch nicht zu weit von eurer Thematik entführen.
Ja, das ist eine Frage an euch. Wollt ihr das wissen?
Ja. Ja.
Stellt euch vor, alle Kombinationsmöglichkeiten aller Schritte, die überhaupt denkbar sind, sind zu einem großen Schnitzelwerk zusammengeschnitten in unendlich unzählbare kleine Einzelbilder. Beispielsweise, ob nun ein Mensch einen Arm nach oben hebt oder ob der Mensch den Arm nach oben und zur Seite und wieder nach oben und zur Seite oder zweimal zur Seite und so weiter hebt. Es ist ein minimales Beispiel, ist ein kleines Exemplar dafür, wie ihr alles, was an Kombinationsmöglichkeiten aller Abläufe geschehen kann, in einem willkürlichen Bilderwerk zusammenführen könnt. Ihr könnt eure Geschichte, die ihr heute hier erleben wollt, so fortsetzen und wieder auseinandergehen. Und ihr könntet jetzt mit einem Mal diese Zusammenkunft stoppen, könntet euch beispielsweise in verrückte Kleidung werfen und ein verrücktes Leben weiterleben. Ihr könntet beispielsweise beginnen, so zu tun, als würdet ihr schwimmen in einem Raum, in dem kein Wasser ist. Ihr könntet alles tun, was ihr wolltet, wenn ihr die Bildabfolge aneinander reiht, wie es euch gefällt. Diese Abfolge von Bildern ist eure Realität, die ihr euch in jedem Moment eurer Existenz, in allen Existenzen aneinanderreiht, wie eine endlose Kette von Perlen, eine Erfahrung an der anderen. Und stets ist es ein Jetzt-Zustand. Es ist ein Jetzt-Zustand, die Hände zu halten. Es ist ein Jetzt-Zustand, die Hand zu heben. Es ist ein Jetzt-Zustand, einen Finger auszustrecken und so weiter. Ihr habt stets ausschließlich den Moment der Perle des Jetzt vor euch und könnt diese Perle leben, um eine Entscheidung zu treffen, welche Perle ihr an dieses Jetzt weiter anfügen wollt. Wenn ihr alle diese Schnipsel der Möglichkeiten euch nun in einem Pool vorstellt, so ist es, ohne dass irgendjemand ein Bild an das andere reiht, ein Pool des Seins, wo es keine Erfahrung erkennbar gibt. wenn ihr eine Abfolge mit einem bestimmten Ziel verfolgt und das ist eine karmische Inkarnationszyklus, beispielsweise von Anbeginn der Inkarnation auf dem Planeten Erde bis zum Desinkarnieren auf einem anderen Planeten, so habt ihr ein Ziel und dort habt ihr viele Perlenketten aneinander, habt euch verknotet mit anderen Perlenketten und so weiter und das Ziel wird es einmal sein, diese Ahnenreihen in diese Harmonie und Idealisierung zu bringen, in diese und so weiter, sodass irgendwann alles wieder zurückgebracht wird, weil die Erfahrung gemacht wurde, wird es wieder keine Erinnerung dieser einzelnen Schnipsel an die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten mehr geben. Ihr habt die Möglichkeit, unendlich zu kombinieren und unendlich diese Wege zu gehen. Und ohne eine Bewegung gibt es keine Erinnerung und gibt es keine Bilder. Habt ihr das verstanden? So seid ihr im Sein aller Möglichkeiten in einer Einheit, die wie eine Gesamtmasse aller Möglichkeiten ohne Bewegung den Seinszustand darstellt. Eine Nulldimension. Ist das eine Antwort, die ihr versteht? Das ist eine stochastische Rechenaufgabe, eine Rechenaufgabe der Wahrscheinlichkeiten, der Möglichkeiten, der Kombinationen, die nicht eine nach der anderen hergenommen werden brauchen. Denn alle Kombinationen sind im mathematischen Sinn zu allen Zeiten gleichzeitig möglich und gleichzeitig existent. Habt ihr das verstanden?
Und wieso dürfen wir uns an nichts erinnern?
Das ist eine Aussage, die wir so nicht getan haben. Es ist keine Frage der Erlaubnis. Es ist eine Frage der Logik.
Der Logik? Verstehe ich nicht.
Einen Moment bitte. Wenn ihr als ein Wesen des Seins euch vorstellt, wie einen Pool aller Möglichkeiten im Sinne von Ereignisschnipseln oder Perlen, wie wir beschrieben haben, ist das ein Bild, das ihr versteht. Mhm. Und ihr seid in einer Einheit mit euch, gibt es keine Absicht, kein Ziel und keinen Plan, also auch keine Abfolge von Ereignissen, keine Perlenkette. Habt ihr das verstanden? Mhm. Jetzt seid ihr in der Situation, eine Perlenkette zu erzeugen, die ihr dann, wenn sie fertig erzeugt wurde, wieder zurückfallen lasst in den gesamten Pool, so ist die Erinnerung an diese Perlenkette nur als eine ohnehin von vornherein ohnehin existente wahrscheinliche Möglichkeit einer Abfolge informiert gewesen und braucht keine Erinnerung. Habt ihr das verstanden? Ja. Ihr habt eine willkürliche Wahl getroffen, die dennoch denkbar und existent gewesen war, bevor ihr überhaupt zu dieser Wahl geschritten seid. Habt ihr das verstanden? Und so ist die Existenz aller Universen. Und das ist Gott.
Das ist gut so.
Und davor braucht ihr nicht niederknien, dafür braucht ihr euch nicht gegenseitig zu entleiben, dafür braucht ihr nicht in die Kriege zu ziehen, braucht keine bestimmten Gewänder anlegen. Es ist das göttliche Prinzip, das allem innewohnt, jeder einzelnen Zelle eures Körpers und jedem Moment aller Existenz. Ein bisschen langweilig für euch, wie es uns scheint.
Nicht langweilig, aber schwer zu verstehen, dass die Mutter gleichzeitig die Tochter ist. Man will doch erleben, dass das Kind aus der Mutter kommt. Wir tun uns schwer mit diesem.
Es ist nicht möglich, dass die Mutter gleichzeitig die Tochter ist. Okay. Einen Moment bitte. Ja. Wir wollen, um dieser Aussage eine korrekte Antwort zu geben, bitten wir einen Moment um. Einen Moment bitte. Es ist ausschließlich möglich, das eigene Enkelkind zu sein. Oder Urenkelkind oder Ururenkelkind. Doch die Entscheidung, eine einen lebenden Körper zu beleben, muss zwischen zwei Seelen, zwischen drei Seelen abgesprochen sein. Habt ihr das verstanden?
Aber du meintest eben, dass man auf einer höheren Ebene gleich ist, aus dem gleichen.
Ja, und gleichzeitig einfach. Es gibt ja kein Gestern und kein Morgen. Und wenn es nur ein Jetzt gibt, dann. Also, es ist schwierig zu verstehen. Es ist so wirklich.
Eure Aufmerksamkeit ist das Rad, an dem ihr dreht, um den Film auf der Spule in Bewegung zu bringen. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit andernorts gebt, so werdet ihr andere Erfahrungen machen, die dann eure Realität sind. So hättet ihr heute beispielsweise nicht hierher kommen brauchen. Ihr hättet beispielsweise nicht auf diesem Stuhl sitzen müssen. Ihr hättet beispielsweise im Tütü erscheinen können. Ihr hättet beispielsweise mit einer Pferdekutsche angereist kommen können oder hättet heute Morgen eurem Leben ein Ende machen können. So seht ihr, dass die Spule eurer Aufmerksamkeit den Film eurer Realität kreiert. Jede einzelne Perlenkette in jedem Moment, habt ihr das verstanden?
Ja.
Und wir hätten es überaus charmant gefunden, euch im Tütü. Es ist ein Gruß des gelben Strahls, weil ihr euch so abmüht an diesem schönen Tag.
Warum ist denn das alles so kompliziert für uns? Also das ist, ich habe das Gefühl, wir Menschen, also ich sage jetzt mal ich und wir Menschen, ich meine klar, wir sind in Systemen groß geworden, wo es uns anders beigebracht worden, aber das ist wie so eine generelle Sehnsucht, die wir eigentlich irgendwie alle haben. Und ich habe jetzt so das Gefühl, wir haben jetzt Teilchen verstanden von dem so, aber es sind so viele Fragen, dass das alles so weit weg ist von uns.
Es ist nur auf der Ebene des Verstandes in dieser Weise von euch so betrachtet. Auf der Ebene der Gehirnfunktionen und des Verstandes seid ihr in einem bestimmten Wellenspektrum, das euch die Illusion der Linearität und der Dreidimensionalität und Vergänglichkeit vorgaukelt innerhalb dieser Existenz. Weil ihr aber in allen Dimensionen gleichzeitig existent seid, ist es nur eine Frage, aus welcher Dimension ihr darauf blickt. Wenn ihr beispielsweise das Wesen betrachtet, durch das wir zu euch sprechen, ist in der Situation unserer Information an euch, in der Situation, den Blick auf diese gesamte Situation zu haben. Denn aus dieser Schwingungsebene heraus ist die Betrachtung von der Metaebene eine logische, ganz klare Betrachtungsweise, die auf der Ebene der Gehirnstruktur nicht möglich ist. Denn dort seid ihr über die Wellenfrequenz der Gammawellen gekettet an eine Vorstellung der Dreidimensionalität und der Linearität. Wenn ihr eure Schwingung erweitert und aus einer Metaebene darauf blickt, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze von oben zu betrachten. Und das ist das, wohin die Schwingungserhöhung der Menschheit derzeit geht. Deshalb, sehr verehrte Seele, sitzt ihr hier und fragt solche komplexen Fragen.
Kann man sagen, dass die Metaebene gleichbedeutend ist mit dem Nullpunkt? Der sogenannten Gottheit?
Über einer geringfügigen Metaebene gibt es eine weitere und eine weitere und eine weitere, bis es überhaupt keine Ebene mehr gibt in einer Nulldimension.
Okay.
Beziehungsweise ist es der Punkt, aus dem alles kommt und zu dem alles zurückfließt, doch aus dem niemals etwas entweicht, denn innerhalb dieses Punktes sind alle Wahrscheinlichkeiten, die es gibt, existent und als Abläufe für euch in der Illusion erkennbar.
Ist es dann eine sogenannte Schöpfungsebene?
Von welcher Ebene sprecht ihr? Von der Nulldimension?
Ja, wo alles möglich ist und alles kommt und hingeht und nichts entweicht.
Wenn ihr so wollt, lebt ihr stets in der Schöpfungsebene. Die Frage ist, auf welche Ebene ihr blickt mit eurem Verstand. Es ist gleichsam so, wie wenn ihr, ob ihr eure Zehen betrachtet oder euren Scheitel am Kopf, ihr seid immer ein Mensch und ihr seid stets in einem beständigen sich auflösen und neu erschaffen. Ihr seid jetzt nicht mehr die Person, die ihr wart, als ihr hierher gekommen seid, denn eure Zellen haben sich billiardenfach verändert und erneuert, sodass ihr jetzt ein anderer Mensch seid. Ihr seid mit bestimmten Erfahrungen neu ausgestattet, die ganz anders sind als die, bevor ihr hierher gekommen seid. Und so wie dieses Beispiel ist alles, was existiert, habt ihr das verstanden? Doch ihr werdet immer ein Mensch bleiben, ein Mensch mit vielen Erfahrungen. Ihr hättet heute auch beispielsweise die Erfahrung sammeln können, wie man eigentlich einen Wal fängt. Wir wollen uns nicht über euch lustig machen. Es ist eine Situation, die euch mit extremen Bildern zeigen soll, wie extrem unterschiedlich eure Wege sein können und wie extrem eingeschränkt ihr glaubt, dass ihr zu leben habt. Habt ihr das verstanden? Und das wiederum hängt damit zusammen, an welcher Spitze, welcher Ahnenreihe ihr steht und was ihr selbst mit eurem Seelenplan zu verwirklichen gedenkt. Wenn in eurem Seelenplan die Erweiterung des Bewusstseins steht, so werdet ihr genau dort an einer Spitze einer Seelenfamilie stehen, einer Ahnenreihe stehen, mit solchen Seelen in Verbindung kommen, die euch zu diesem Thema, zu dieser Erfahrung, diese Möglichkeiten bietet. Wenn ihr die Erfahrung der Abwärtsspirale gehen wollt, so werdet ihr auch dafür ein wunderbares Netzwerk vorfinden, das euch dient.
Die Hilfe der Ahnen ist uns also immer gewiss.
Wenn ihr stets davon ausgeht, dass Hilfe etwas Gutes ist, im Sinne der positiven Bewertung eines Himbeerbonbons, so ist es eine Frage, die wir mit Nein beantworten müssen. Es ist dienlich. Dienlich im Sinne der karmischen Weiterentwicklung und der Evolution und der freien Freude der Erfahrungen. Habt ihr das verstanden?
Ja, leider.
Und wie erkennen wir unseren Seelenplan?
Indem ihr dorthin geht, wohin das Herz euch trägt. Indem ihr das tut, was ihr aus einem inneren Impuls heraus, aus eigener Intuition für richtig findet. Indem ihr euch befreit und den Weg eurer reinen Absicht geht, der reinen Absicht zu euch selbst und aufrichtig durch das Leben geht, aufrichtig zu euch selbst, aufrichtig und erlöst von allen künstlich gemachten Reglements und Sanktionen, von allen Drohungen und angstmachenden Faktoren, sodass ihr euren Herzweg geht, dann seid ihr den Seelenweg gegangen. Das erfordert den Mut innerhalb eurer Gesellschaft und erfordert die Bereitschaft, all das wegzugeben, was dem nicht dient. Ihr seid als Menschen häufig dabei, uns zu fragen, was sollen wir tun? Und wir wollen euch beständig die Antwort geben, fragt euch, was ihr weglassen müsst, um bei euch anzukommen.
Können wir uns darauf verlassen, dass unsere Ahnen immer positiv uns gegenüber sich verhalten? Es könnte theoretisch auch sein, dass unsere Ahnen negativ besetzt sind.
Würdet ihr in eurer Vorstellung den Begriff positiv und negativ uns ein bisschen näher bringen, damit wir ein Bild davon haben?
Ja, positiv in der Richtung, dass uns Gutes widerfährt.
Es widerfährt euch auch etwas Gutes, wenn ihr scheinbar Leid erlebt, denn es dient eurem karmischen Weg. Die Hingabe an die Situation ist es, die eure Aufgabe ist, aus der Situation etwas Gutes zu machen. Seid ihr beispielsweise in der Situation zu verunfallen, um eine bestimmte Erfahrung zu machen, so ist es eure Aufgabe zu erkennen, was ihr zu lernen habt, wohin der Weg geht. Und dann ist es für euch eine sinnvolle Entwicklung. Eine Bewertung nach gut und schlecht ist eine menschliche Bewertung, die aus der Angst heraus entsteht, kein Leid erleben zu wollen. Habt ihr das verstanden? Und in diesem Sinne dient die Ahnenreihe stets, denn die Ahnenreihe ist ein organisches Gebilde, das höchst daran interessiert ist, der eigenen Evolution zu dienen.
Bin ich jetzt bereit, wenn ich jetzt im Begriffe bin, was zu machen, was nicht gut ist für mich, dann gehe ich diesen Weg, dann leiten mich meine Ahnen nicht auf einen anderen Weg. Ich gehe diesen, der mir nicht gut tut, damit ich diese Erfahrung machen kann oder machen soll.
Wenn ihr den Weg eures Seelenplans geht, den Herzweg, eurer Aufgabe folgt, eurer Bestimmung, eurer Fähigkeit folgt, die ihr von Anfang an besessen habt, wenn ihr das Beispiel des Musikers hernehmt, so werdet ihr, ohne euch beirren zu lassen, alle Widerstände durchlebend und überwindend, euch hingebend an euer musisches Geschick, diesen Weg finden und Unterstützung in dieser Sache finden. Wenn ihr aber es als eine unsinnige Aktion betrachtet, ohne Geld ein Musiker zu sein, obwohl euer ganzes Glück davon abhängt und lieber in einem Postamt landet, weil ihr dort ein sicheres Einkommen habt und glaubt dann ein glückliches Familienleben leben zu können, werdet ihr auch durch die Ahnenreihe häufig in einer Situation landen, die euch entgegen eurer Erwartungen überhaupt nicht in die Sicherheit und in die Fülle bringt. Und so seid ihr dann sicher aufgehoben und unterstützt, wenn ihr eurer Fähigkeit und eurem Weg, eurem Potenzial und eurem Herzweg folgt. Habt ihr das verstanden?
Ja.
Und ihr seid in beider Weise durch eure Ahnen unterstützt, denn das ist der Sinn einer Ahnenreihe. Ihr seid unterstützt im Sinne der Verhinderung und ihr seid unterstützt im Sinne der Förderung einer bestimmten Situation. Und wir wollen uns nicht mit den Metaphern gut, böse, schlecht und falsch und richtig abmühen, denn es ist keine zielführende Argumentation. Dienlich soll es sein, was ihr erlebt, dienlich eure Aufgabe zu leben. Habt ihr das verstanden? Wenn ihr eure Ängste überwunden habt, dann seid ihr sehr nah daran, euren Weg zu gehen und das zu leben, was euch in die Freiheit bringt. Ist das etwas, was ihr versteht, verehrte Seelen, die ihr immer so gut sein wollt?
Ich habe noch eine Frage zur Ahnenreihe, und zwar zu den Jüngsten und den anderen Geschwistern. Also auf diesen Lichtträger, der halt, wo sich alles hinfokussiert, die ganze Thematik, die Ahnenreihe halt hat, liegt ja irgendwie die Last, irgendwas zu entwickeln. Und welche Funktion haben denn die anderen? Sind das mehr so Zeugen oder von dem, was vor sich geht? Oder sind die irgendwie so Quereinsteiger von dieser Ahnenreihe und gehen dann gleich woanders hin?
Wer sind die anderen?
Geschwister. Die Geschwister.
Ein Geschwister also ist in einer Ahnenreihe stets der nächste Lichtträger, wie wir euch mitgeteilt haben. Ein jüngeres Geschwister überträgt die einem jüngeren Geschwister wird aus der Ahnenreihe die Aufgabe mit übertragen. Es ist allerdings möglich, dass ihr beispielsweise als eine Querverbindung eine bestimmte Fähigkeit als weiblich inkarniertes Wesen von der männlichen Ahnenreihe übertragen bekommt, um eine besondere Unterstützung für die Evolution zu erhalten. Das ist möglich, ohne dass ihr als weibliches Wesen dann fortsetzendes Individuum einer männlichen Ahnenreihe sein könnt. Habt ihr das verstanden? So dass es möglich ist, dass beispielsweise drei Geschwister der Ahnenreihe dienen, mit drei verschiedenen Themen, doch der weiblichen, drei Schwestern beispielsweise, dieser weiblichen Ahnenreihe folgend drei Aufgaben übernommen haben. Oder es ist so, dass es vom Ältesten auf das mittlere und das jüngste Geschwister weiter übertragen wird. So ist es unterschiedlich, welche Seelenpläne stattfinden auf dieser Ebene des Vorbereitungscamps, wenn ihr uns versteht. das die Antwort auf eure Frage? Und habt ihr uns verstanden?
Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Also, der Jüngste, der führt auf jeden Fall dann dieses Hauptthema fort, was diese Ahnenreihe hat, oder?
Es ist kein es ist sehr selten, dass eine Ahnenreihe ein Hauptthema besitzt. Eine Ahnenreihe besitzt eine bestimmte Struktur von Thematik, die miteinander in Verbindung steht. So wie wir euch mitgeteilt haben, dass ihr häufig Kriegserfahrung, Misshandlung, Folter, Missbrauch und Verlust von Menschen in einer Einheit stehen oder Versklavung in einer Einheit miteinander stehen, die eine Ahnenreihe auszutragen hat. Wenn ihr beispielsweise bestimmte Völker betrachtet, die ein bestimmtes Volkskarma tragen, wie es das von euch so bezeichnete jüdische Volk ist, oder das von euch bezeichnete verschiedene afrikanische Völker oder indianische Stämme, die eine bestimmte Sonderthematik tragen, aber trotzdem durchaus das Thema gleichzeitig auch der Folter, des Krieges, der Eliminierung und so weiter kennen, ganz gleich, ob es sich dabei um eine asiatische Rasse, beispielsweise indianisch-asiatische Rasse oder mongolische Rasse oder europäisch, eher europäisch angehauchte Rasse des Schamanismus handelt, ist es eine bestimmte Ahnen-Erfahrung, die durch diese Reihe gemacht wird, doch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ihr könnt nirgendwo die Ahnenerfahrung des jüdischen Volkes erleben, außer ein Abkömmling des jüdischen Volkes zu sein, obwohl dieses Volk auch wie andere Völker die Flucht kennt, die Verbannung kennt und so weiter und so weiter. Doch es ist spezifisch, habt ihr das verstanden? Es wäre nötig für euch, aus diesen globalen Antworten für euch in euren privaten Zusammenhängen eine spezifische Ahnenbetrachtung vorzunehmen, um zu erkennen, woher kommt ihr und was ist dort über Generationen gelebt worden, welche Fähigkeiten besitzt ihr selbst und wie ist es kompatibel mit dem, was ihr mitgebracht habt aus der Ahnenreihe und aus den eigenen Erfahrungen und euch so mit euch selbst beschäftigt. Das wäre eigentlich die Aufgabe des Menschen, doch er lenkt sich gerne ab, sich mit anderen Dingen der Unterhaltung zu beschäftigen, bevor er sich überhaupt selbst kennt. Habt ihr das verstanden?
Ja, ich glaube, der Knackpunkt, wo ich noch nicht richtig verstehe, das ist, wenn jetzt eine Familie gegründet wird, also ein erstes Kind kommt, sagen wir, das ist ein Junge, dann ist er sozusagen derjenige, das Licht da vorne dran, der Lichtträger, der halt dafür da ist, diese Erfahrungen weiterzutragen. Der männlichen Ahnenreihe, ja. Und jetzt kommt ein nächster Sohn, der geboren wird, und dann übergibt dieser älteste Sohn an den jüngsten diese Aufgabe weiter, oder?
Wir haben euch mitgeteilt, dass es möglich ist, dass es diese Gestalt annimmt, und wir haben euch mitgeteilt, dass es möglich ist, dass aus der verschiedenen Schwere der Ahnenerfahrungen beide Kinder unterschiedliche Themen zum Hauptthema, beispielsweise die jüdische Erfahrung zu tragen, gemeinsam tragen. Beispielsweise als Flüchtling aus einer Kriegssituation herauszugehen, würde vielleicht die Entscheidung des ältesten Kindes sein, um andernorts eine friedliche Erfahrung machen zu können, eine Erfahrung der selbstgewählten neuen Wohnorts und nicht vertrieben werden, während das zweite Kind beispielsweise noch versucht, einen Ehrenkodex aus dieser Ahnenreihe retten zu wollen, um dann zu erkennen, dass Ehrenkodizes eine sinnlose Einrichtung sind. Und so ist es eine unterschiedliche Erfahrung beider Kinder in diesem Beispiel, obwohl sie den gemeinsamen Ahnenstrang dieser Besonderheit tragen. Und es ist möglich, dass beide die gleiche Entscheidung treffen und beispielsweise miteinander fliehen in ein friedliches Land, um dort selbst gewählt an einem neuen Wirkungskreis ein befreites Leben zu leben. Mhm. Habt ihr das verstanden?
Ja.
Habt ihr weitere Fragen?
eine Frage.
Die Anbindung an das Nullfeld Energie ist es gleichbedeutend an die Anbindung mit Gott.
Es gibt keine Nicht-Anbindung. Ihr seid dort und ihr seid das. Ihr seid alles. Wir sind alles. Wir sind aus einer Einheit. Und ihr und wir sind eins. Das haben wir euch viele Male mitgeteilt. Und ihr seid stets mit allem verbunden. Es gibt die Getrenntheit nur in der Vorstellung der Aneinanderreihung verschiedener Perlenketten, sodass ihr glaubt, dass ihr in diesem Strang getrennt seid von jenem Strang. Doch im Zentrum seid ihr stets, sind wir stets verbunden mit allem. Habt ihr das verstanden?
Man muss es halt immer wieder mal hören.
Will vielleicht der Verstand wissen, dass das Nullpunktfeld die Wonne ist, die Glückseligkeit oder das Sein?
Es ist keine Wahrnehmung möglich in einem Sein. Hm. Auch kein Glücksgefühl. Und zu aller Freude auch kein Ärger.
Es ist nur ein Konzept für den Verstand, dass man Nullpunktfeld oder solche Werte hernimmt.
In einem ersten Schritt jenseits der Einheit möglich, Erfahrungen emotionaler Art, Erfahrungen von der Illusion der Bewegung und mentalen Bewegungen zu machen. Innerhalb der Einheit ist keine Erfahrung möglich, außer der Erfahrung des Seins. Eine Erfahrung ist ein Wort, das einen Prozess beschreibt, der in dem Moment keine Einheit beschreiben kann, wo er zu einer Erfahrung geworden ist. Habt ihr das verstanden? Ein geschlossenes Auge kann nichts sehen. Es wird der Tag in einer nahen Zukunft auf euch zukommen, wo ihr immer weiter diese kleinen Lichtpunkte erblickt und für immer längere Aspekte, immer längere Momente die Aspekte der Einheit und Ganzheit versteht. Eine rasch um sich greifende Fähigkeit mit der zunehmenden Erweiterung eurer Schwingungsfelder. Habt ihr das verstanden? Je weiter ihr von außen nach innen blickt, desto mehr Zusammenhänge könnt ihr sehen. Gleichsam wie wenn ihr auf einen Turm klettern wollt. Ihr könnt am Tor des Turmes, am Eingangspunkt, am Fuß des Turmes nicht eine Stadtmauer erkennen. Je weiter ihr nach oben steigt, desto mehr erkennt ihr die Straßenzüge und das Angelegte dieser Stadt. Ihr erkennt die Stadtmauern, ihr erkennt das Umland. Und je weiter ihr nach außen geht, wisst ihr aus den Darstellungen der Satellitenbilder beispielsweise, dass ihr auf einer Erdkugel gar keinen Turm mehr erkennt. Und ein Turm auch nicht mehr wichtig ist. Denn es ist eine unwesentliche Erhöhung im Vergleich zu der Erfahrung, die ihr aus einer Umlaufbahn eines Satelliten machen könnt, wenn ihr auf die Erde blickt. Habt ihr das verstanden? Und so fragt ihr uns vom ersten Stockwerk aus, wie eigentlich Amerika aussieht.
Ich würde ja noch vom ersten Stockwerk aus fragen. Weil ich jetzt sehr viel Verwirrung über verschiedenste Geschichten gehört habe über das Wort Karma, ob ihr mir vielleicht was sagen könnt dazu, wo das Wort Karma herkommt, wer es geschaffen hat.
Einen Moment bitte. Es ist ein Wort, das in seinem Ursprung phonetisch in der Ursprache die Bedeutung im übertragenen Sinne hatte, die Liebe zur Integration. Die Liebe zur Integration der Erfahrungsmöglichkeiten beispielsweise. Ein phonetischer Ausdruck dessen, wenn ihr euch vorstellt, eine Möglichkeit zu erhalten, wahrzunehmen, es zu genießen und in euch aufzunehmen, als Bild, als Erfahrung. Dazu würden wir euch gerne die den Gedanken mit auf den Weg geben, dass ihr euch vorstellen könnt, aus einer höher dimensionierten Einheit heraus in eine Inkarnation euch hineinzubewegen, wo ihr auf einmal aus dem Gefühl der Verbundenheit, beispielsweise 6-7-dimensionalen Verbundenheit, ohne eine Ich-Vorstellung, in eine Existenz hineingeratet, wo ihr euch schwer fühlt, getrennt fühlt, euch mit dem Verstand bedienen müsst, da ihr sehr, da die Wahrnehmungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind und ihr erlebt, dass die andere, dass das Pendant einer Einheit, beispielsweise ein anderer Mensch, sich auch als euer Feind entpuppen kann, eine Erfahrung sammeln kann, wo ihr in diesem außergewöhnlichen Zustand der menschlichen Erfahrungen in einer ersten, zweiten, dritten Inkarnation, überhaupt erste, zweite, dritte Inkarnation in einem langen Zyklus, wo ihr alles kennenlernt auf einem Planeten, die Bedingungen neu kennenlernt, eine Freude daran erleben könnt, wahrzunehmen, welche Bedingung auf diesem Planeten möglich ist, welche besonderen Kreationen dort erschaffen sind, um erfahrbar zu werden, um sie dann zu erfahren, zu integrieren und als ein Maßstab für alles Weitere gelten zu lassen. In diesem Sinne ist dieses Wort aus einem Karm'an ursprünglich entstanden, die Freude zur Integration in einer modernen Sprache übersetzt Karm'an. Habt ihr das verstanden?
Ist es möglich, von der Ahnenreihe oder generell jetzt auch diese Entwicklung auf einem anderen Planeten machen zu müssen, sollen?
Zu dürfen. Es ist nicht nur möglich, es ist euer Plan, euer Konzept, es ist unser Plan und unser Konzept. Und inkarnationsbereite Seelen sind vor allem inkarniert, immer wieder, überall, nach Inkarnationsprozessen auf weiteren anderen Inkarnationsplattformen und nicht inkarnierte Seelen oder Aspekte, Bewusstseinseinheiten, sind stets dabei im Hintergrund oder auf einer Metaebene zu wirken. Habt ihr das verstanden? Und es ist aus unserer Sicht kein Grund zu einer betrüblichen Erkenntnis, dass ihr stets zu inkarnieren habt. Es ist möglicherweise eine etwas frustrierte Momentaufnahme zu erkennen, dass viele Bemühungen in eine bestimmte Richtung nicht dorthin führen, wo sie sollen oder wohin ihr es euch wünscht. Doch dann seid ihr nicht den Seelenweg gegangen, den Herzweg, den Weg eurer Gabe. Wenn ihr dieses Wozu zu leben habt, so werdet ihr jedes Warum ertragen. Habt ihr das verstanden?
Weil der Flow fehlt. Wenn es fließt, sind wir im Seelenbewusstsein. Ne?
Auch wenn ihr das Gefühl habt, dass es nicht fließt, doch so habt ihr, wenn ihr eurer Bestimmung folgt, das Gefühl dafür, für die Sinnhaftigkeit beispielsweise einer Stagnation und die Aufgabe, wie dies zu bewältigen ist, um wieder weiter auf diesen Weg zu kommen. Ihr erkennt es nur als Aufgaben und nicht als Störfelder oder als etwas Negatives in eurem Leben. Ihr erkennt es als eine weitere Aufgabe, die es zu bearbeiten, zu erkennen, zu verstehen gilt, um weiter immer weiter auf dem ausgerollten roten Teppich zu gehen und die Stolpersteine zu glätten. Es ist nichts weiter.
Welche Rolle spielt eigentlich das Lebensalter? Ist es eine Auszeichnung, ein hohes Lebensalter zu erreichen, oder ist es einfach ein hohes Lebensalter?
Es ist weder das eine noch das andere. Es ist eine Situation, die in vieler Hinsicht vorbestimmt ist, wann ihr das inkarniert. In jedem Fall, das inkarniert ihr immer dann, wenn der Zeitpunkt zu einer neuen Formation in einem weiteren Lebensumfeld nötig geworden ist, zu desinkarnieren, wenn ihr nicht selbstständig aus dem Leben scheidet, doch oft scheidet das auch aus gutem Grund. Und ihr habt häufig auch die Vorbereitung, beispielsweise ein kurzes Leben zu haben, um einer bestimmten Aufgabe zu dienen. Und ihr habt sehr häufig ein sehr langes Leben, wenn ihr auf diesem Weg sehr viel erkennt und entwickeln wollt, beziehungsweise kurz davor seid, etwas zu entwickeln, um noch ein paar Jahre das zu bewältigen zu können, um dann nicht mehr neu in einer neuen Inkarnation dort anknüpfen zu müssen. Sehr häufig werden dann Seelenverträge umgestellt und so weiter, sodass es eine sehr individuelle Situation ist, wie es mit den Lebensaltern ist. Es ist weder eine Auszeichnung noch ein Mangel, noch hat es eine andere Bedeutung als das Rollen der Seele mit Hilfe des Vehikels eines menschlichen Körpers.
Wir werden also auch Seelenverträge während der Inkarnation bestimmt.
So ist das.
Die Seelenverträge schließen wir selbst mit unserem hohen Selbst ab, oder?
Und allen Betroffenen, und die allen damit ein Wörtchen mitzureden haben.
Mhm. Wer redet jetzt mehr mit den Ahnen oder unseren Nachkommen?
Noch einmal bitte.
Wer hat mehr Einflussmöglichkeit, die Ahnen oder die Nachkommen, wenn es ums Mitreden geht?
Es ist ein Anliegen unsererseits, euch darauf hinzuweisen, euch nicht zu sehr auf die Bedeutsamkeit der Ahnen generell zu fokussieren. Es ist ein Aspekt für eine Plattform zur Inkarnation einer Seele, um eine bestimmte Funktion in symbiotischem Miteinander zu erfüllen. Ihr seid auch mit anderen Seelen, die ihr auf dem Weg der Inkarnation trefft, verbunden auf gleichwertige Weise. Habt ihr das verstanden?
Das war jetzt eine wichtige Aussage, ja. Das verändert es nochmal.
Ist es dann auch beispielsweise bei der Partnerwahl so? Das ist auch ein Aspekt davon.
In jedem Fall.
Ich hätte jetzt noch eine ganz andere Frage, und zwar: Kann es sein, dass die Erde gleichzeitig rund und gleichzeitig eine Scheibe ist?
Sind wir nun erlaubt, diese Frage zu beantworten, oder wünscht ihr erst eine Abstimmung eurerseits, um diese Frage zu stellen?
Ich bin keinen Wahlzettel. Also von mir aus.
Ja, bitte.
Wenn ihr einen Bildaufbau eines Planeten aus energetischer Sicht vornehmen wolltet, habt ihr die Möglichkeit, alle Variationen aller platonischen Körper zu wählen, aller Körper, aller geometrischen Formen zu wählen, um eine Betrachtung, einen Aspekt zu nehmen. Ihr könntet beispielsweise ein Schichtmodell, ein energetisches Schichtmodell, ein geologisches Schichtmodell, ein magnetisches Schichtmodell der Erde hernehmen, um viele Scheiben in unterschiedlicher Größe zu betrachten. Und ihr könntet genauso die Möglichkeit nehmen, beispielsweise wie Kuchenstücke aus einem Tortenstück herauszuschneiden, beziehungsweise wie ihr Äpfel teilt, herauszuschneiden. Ihr habt die Möglichkeit, Dreiecke herauszunehmen und so weiter, sodass es in der Tat eine scheibenförmige energetische Betrachtungsweise geben kann, die allerdings alle anderen Scheiben ausschließt, wenn ihr nur auf eine Scheibe blickt. Ihr habt die Möglichkeit, die Erde als eine Kugel zu betrachten. Auch das ist nicht wahr, denn es ist eine ein Modell, das ihr wie diese von euch so bezeichnete Blume des Lebens betrachten könnt, sodass alle Formen, alle platonischen Körperformen und auch die Erde, auch ihr mit euren Körpern stets ein Abbild des Mehrschichtmodells seid, der verschiedenen konzentrischen Kreise dieser Blume des Lebens. Denn ihr seid immer verbunden mit allen Einheiten des Seins und seid auch in der Betrachtung der Erde, der dreidimensionalen Schicht, der 4 und 5 und 6 und so weiter dimensionalen Schicht, die überhaupt erst ermöglicht, ein kosmisches Modell heranzuführen. Doch die Betrachtung der Dreidimensionalität ist eine Kugelform, die aufgrund der Rotation nicht ganz in der absolut runden Form sich befindet, sondern ein leichtes Oval ist, eine leichte Beweglichkeit auch mit sich bringt, mathematisch keine Kugel ist und energetisch viele Kugeln sind, in den Dimensionen viele Leben auf verschiedenen Ebenen möglich sind, so wie vierdimensionale Existenzformen möglich sind und fünf und sechs und so weiter Dimensionsformen auch zweidimensionale möglich sind und ihr betrachtet die Erde als Kugel, die ihr auch in Scheiben schneiden könntet. Und es als geologische oder geomantische und so weiter Vorkommnisse bezeichnen könntet. Ihr habt die Wahl, wie ihr eure Perlen aneinander reiht. Doch zu behaupten, der Planet wäre ausschließlich eine Scheibe und nichts weiteres, ist eine immens eingeschränkte Betrachtungsweise einer vielschichtigen Realität.
Okay, danke.
Ist das die Antwort auf eure Frage?
Ja.
Jetzt müssen wir natürlich noch wissen, leben in Innererde, leben da auch Zivilisationen?
In allen Existenzebenen und in allen Existenzformen sind von euch so bezeichnete Zivilisationen vorherrschend bzw. existent. Und eine Spezies, die sich ausschließlich unterirdisch aufhält, ist eine Spezies, die ihr nicht mit den Möglichkeiten und Fähigkeiten des Menschseins betrachten könnt, denn es ist eine Spezies, die ohne das Sonnenlicht existieren muss, die ohne den Sauerstoffaustausch der Pflanzenwelt leben muss, die ohne einen bestimmten organischen Umwandlungsprozesse und bestimmte andere Enzyme leben müsste, sodass ihr nicht behaupten könnt, die Spezies Menschheit lebt dauerhaft, ohne jemals an die Erdoberfläche zu kommen, unterirdisch. So wie es auch Völker, menschliche Völker gibt, die es vorziehen, lieber ihre Behausungen in die Erde hinein zu begeben, wie es schon immer war. Wenn ihr Fische beispielsweise betrachtet, die in mehreren tausend Metern unter dem Wasserspiegel leben, so könnt ihr auch dort feststellen, dass sie bestimmte Ausstattung haben bzw. nicht, keine Sichtigkeit, keine Augen, doch andere Fähigkeiten der Sichtigkeit und der Wahrnehmung, die es wiederum den Fischen unterhalb, dicht unterhalb der Wasseroberfläche nicht ähnlich sind. Und so und auch Tiere, die in der ewigen Dunkelheit der Höhlen leben, in vollkommen anderen Stoffwechselsituationen leben und nicht vergleichbar mit jenen überirdischen sind. Und so habt ihr auch die Möglichkeit, mit tellurischen Wesenheiten zu rechnen, doch sie sind nicht euch ebenmäßig oder gleichzustellen. Habt ihr das verstanden?
Ebenbildlich.
Es wird aber gesagt, dass in der hohen Erde angeblich eine eigene Sonne sein soll für diese Bevölkerung. Ist das richtig?
Es ist keine Existenz eines Aufbaus einer Sonne, so wie ihr es als den Mittelpunkt eures Sonnensystems erlebt. Innerirdisch sind verschiedene Energiezentren, verschiedene Energieimpulse, verschiedene Formationen von Steinen, von Metallen, von Lava beispielsweise und geomantischen Konzentrationspunkten, die Impulsgeber für verschiedenes Leben sind. Und wenn es gesagt wird, so ist das das eine. Doch die Vorstellungskraft des überirdisch lebenden Menschen ist eine andere als die Realität der tellurischen Wesenheiten ist. Tellurische Wesenheiten sind nicht mit dreidimensionalen Wahrnehmungen für euch so erkennbar. Habt ihr das verstanden? Dass es Menschengeschlechter gibt, die sich bevorzugt nicht sichtbar für das Gros der Menschheit aufhalten und bevorzugt in Höhlen leben und sich auch tief hineingegraben haben, ist etwas anderes. Doch sie benötigen, so wie der Wal, der im Wasser lebt und die Luft braucht, auch das Sonnenlicht und die Atmosphäre, die den Planeten umhüllt. Habt ihr das verstanden?
Ja, so langsam ist die Zeit um. Ich will noch eine Abschlussfrage stellen.
Erde,
bitte?
Lemurien, also Wesen aus Lemurien. Oder auch andere Existenzen noch.
Es ist eine Frage, die eine vielschichtige Antwort braucht. Und eine Bezeichnung, die ihr Lemurien nennt, ist eine Kategorie, die ihr bitte eurer Terminologie nach uns definieren müsstet.
Man liest einfach Lemurien oder Atlantis.
Ja, soll das ein in 3D existenter Ort sein? Oder?
Es ist eine Möglichkeit, eine ausgiebige Information zu Existenzformen auf zweidimensionaler Ebene innerirdisch oder in anderen Planeten zur Verfügung zu stellen und ist ein umfangreiches Thema, dem wir gerne Rechnung tragen.
Aber vielleicht könnten wir das mal zum Thema machen, für was, oder? Ich glaube auch, dass das so
das Thema Ahnen. Ahnen.
Nee, genau. Ja.
Ja, dann wollen wir langsam zum Abschluss kommen. Dann bedanken wir uns bei euch und bitten um den abschließenden Segen.
Wir übereignen euch, wir durchfluten euch mit dem Braun der Erdgebundenheit, mit dem Rot der Liebe zu diesem Planeten, mit dem Grün der freudvollen Verbindung mit eurem Miteinander, dem Gold des Schutzes, dem Rosa der Neutralität, dem Weiß der reinen Absicht, dem Blau der Vernetzung und dem Silber der schnellen Manifestation. Auf einem rubinfarbenen Sockel der bedingungslosen Liebe, einen Moment bitte. Dass wir euch mitteilen können, dass ihr nun spiralig von dannen schreitet mit einer goldenen Kuppel nach oben und einer rubinfarbenen Spitze nach unten. Und wir erhoffen uns, dass es euch erfreut. Wir danken euch und verabschieden uns.
Vielen Dank nochmal. Sabine braucht jetzt noch ein bisschen, um wieder anzukommen. Aber das können wir wirklich mal zum Thema machen. Und ich glaube, dass bitte? Ja. Hohle Erde, ja, ich meine jetzt auch Lemurien und dass sie angekommen sind.
Genau. Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Maxi bleibt Maxi, komm mal. Bitte macht es nicht mehr in der Danke. Ich finde es ein bisschen. Nee,
nicht.
Also, ist mit Konrad mit der Leine. Hast den Hund gesucht, ha? Ah, super, danke. Jetzt kann man ja mehr aufmachen, wenn
er da
ist. Ich danke dir. Danke schön, danke. Ist das schon aus?
Nein.
Ach, das soll die Claudine
machen. Ich bin jetzt ein bisschen
Channel, das schauen wir so an. Ist man nicht besser? Was ist denn da, Doktor? Ich kann ja mal noch mit Kollegen reden. Ich rede mal mit Kollegen noch, ob ihr die Idee habt. Weil die ganzen Besprechungen sind immer zu mir. Ja, aber die Besprechung ist von den Schülern, also von der. Ja, es geht ja alles nur miteinander. Was wollte ich das
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Claudine, ist es aus?